Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Dieses Gefühl, wenn einem heiß und kalt wird, man sich am liebsten kurz auflösen möchte, doch der Kopf ist so rot, dass es jeder sehen kann. Scham. Immer wieder holt sie uns ein. Wir schämen uns über uns selbst, über peinliche Patzer und manchmal auch für andere. Bei jedem sind Schamgefühle natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Manche sind scheinbar schamlos, anderen steht die Scham dauernd im Weg. Wie ist das bei Ihnen? Wie gut kennen Sie das Gefühl und wie gehen Sie damit um? Darüber wollen wir heute Vormittag reden. 0800 2254 2254, das ist unsere Nummer. 0800 2254 2254. Oder schicken Sie uns doch bitte auch gerne eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ich freue mich auch über zwei Gäste, die Moderatorin und Autorin Jessica Liberts. Sie hält Vorträge zum Thema Scham und hat ihre sehr persönlichen Erfahrungen mit dem Gefühl in ein Sachbuch einfließen lassen. No Shame, wie wir den Teufelskreis der destruktiven Scham verlassen. Guten Morgen, Frau Liberts.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Wiese.
Und aus Lübeck ist mir zugeschaltet Frieda Paulus. Er ist Psychologe und Professor für Methoden sozialer Neurowissenschaften an der Universität zu Lübeck. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Wiese.
Jetzt muss ich Sie beide natürlich am Anfang fragen dieser Sendung. Frau Liberts, wann hat es Sie denn das letzte Mal durchzuckt? Wo haben Sie sich das letzte Mal geschämt? Gibt es da einen Moment, den Sie erinnern?
Ja. Ach, das ist eine gute Frage. Also ein bisschen, also man muss natürlich immer differenzieren, ob es einen komplett packt, also man wieder in diesem Modus gewissermaßen drin ist, oder ob man das so ein bisschen abwehren kann schon wieder. Aber ich muss zugeben, ich habe mich zum Beispiel gestern geschämt. Ich bin gerade in Wien und wir waren im Café Sacher. Das gehört sich natürlich so, wie
schön,
wenn man in Wien
genau
ist, dass man sich eine Sachertorte gönnt. Und ich habe einen Hund. Und dieser Hund ist ein französischer Hütehund und er ist sehr starrsinnig.
Und sehr groß, glaube ich, auch, oder?
Ja, das ist die kleinere Version. Okay. Aber er ist wirklich sehr eigensinnig und auch sehr starrsinnig. Und er war der Meinung, dass auch er zwingend auf die Bank gehört und nicht nur wir auf dieser Bank sitzen sollen. Und er ließ sich wirklich kaum bändigen und er sprang immer wieder hoch und das ganze Lokal hat sich schon kaputt gelacht. Und ich habe mich wirklich dann ein Stück weit, kriegte ich dann so einen Schamanflug und dann habe ich mir auch wieder gedacht, ich glaube, dieser Hund ist wirklich in mein Leben gekommen, um mir immer wieder zu zeigen, dass man sich davon immer wieder befreien sollte. Ich meine, es ist niemand zu Schaden gekommen und es war jetzt auch nicht schlimm, aber trotzdem, in dem Moment, also für mich ist das dann so eine Sekunde, wo man eben, man ist den Blicken der anderen ausgesetzt und es hat halt so einen gewissen Aspekt der Peinlichkeit und dann kommt das Gefühl schon auch mal.
Ja, man kann natürlich auch schön sehen, so ein Tier, der kennt das Gefühl nicht und vielleicht lebt es sich viel befreiter und der hat eben Spaß da auch auf der Bank.
Ne?
Wie ist das bei Ihnen, Herr Professor Paulus? Wann haben Sie sich das letzte Mal geschämt?
Ja, puh, das ist eine gute Frage. Also mir fällt jetzt auf dem spontan gar keine Situation ein, wo es mir wirklich so richtig peinlich war, jetzt aus den letzten Wochen. Aber ich kann vielleicht aus der Beobachterperspektive was erzählen, was ja auch ein Teil unserer Forschung ist. Jetzt machen wir ja sehr viel online, also viele Konferenzen oder auch viele Vorträge und viele Treffen und Meetings passieren online. Und da hatten wir auch so ein kliniksweites Meeting, wo sehr viele Leute dabei waren, 50 bis 70 Personen, die da im Publikum sitzen und zugeschaltet sind. Naja, und in der Entstehung, bei dem Versuch, dieses Meeting zu starten, hatten sich irgendwie technische Probleme reingeschlichen, weil die Person, die den Vortrag halten sollte, die wurde immer wieder stumm. Und es gab überhaupt keine Idee und kein Moment und kein Verständnis dafür, warum das passierte. Die Person hat im Endeffekt dann auch den Raum gewechselt zum anderen Computer und es bestand immer noch weiter. Und im Nachhinein habe ich dann rausgefunden, dass man selbst dazu beiträgt, weil ich nämlich aus Versehen das Meeting stumm geschaltet habe, aber selbst auch Gastgeber des Meetings war und deswegen so Administrationsrechte hatte. Und das war mir peinlich in der Idee. Es hat natürlich keiner gemerkt, keiner von den Beteiligten wusste, was ich da gerade mache. Aber es war mir schon extrem unangenehm, allein bei dem Wissen, dass das möglicherweise andere noch mitbekommen können, was jetzt ja passiert. Also im Nachhinein bitte ich da um Entschuldigung und Nachsicht.
Dann haben wir das an dieser Stelle auch nochmal klargestellt. Und vor allen Dingen gerade so Online-Konferenzen in der heutigen Zeit, die bieten natürlich viel Stoff für peinliche Situationen. Irgendjemand, der im Hintergrund dann erscheint zum Beispiel, oder man denkt, man ist auf stillgestellt und erzählt irgendwas. kann ganz schön peinlich sein. Ja, wie gehen Sie mit der Scham um? Wie beeinflusst Sie diese Scham, Ihr Handeln, Ihre Beziehungen? Wo zeigt sie sich überall? Darüber wollen wir gerne reden, mit Ihnen ins Gespräch kommen. Heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Rufen Sie einfach an 0800 2254 2254. Ihr Anruf ist wie immer kostenlos. 0800 2254 2254. Oder schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Über die verschiedenen Gesichter von Scham wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Jessica Lippertz ist Journalistin und Sportmoderatorin. Sie kennt viele Seiten der Scham aus eigener Erfahrung. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, wie sie gelernt hat, damit umzugehen. No Shame heißt das. Was war denn eigentlich, Frau Lippertz, der Anlass, dass Sie sich mit der Scham so intensiv auseinandergesetzt haben?
Also im Gegensatz zu Herrn Paulus habe ich mich natürlich nicht beruflich bedingt damit beschäftigt, aber wurde natürlich berufsbedingt immer davon betroffen gewissermaßen. Ich glaube, dass es eher so eine Art Lebenskrise war, die mich dazu gebracht hat. Ich war über 40, kinderlos, Single, hatte eine sehr unglückliche und auch toxische Beziehung hinter mir und war an so einem Punkt im Leben angelangt, an dem ich Dinge hinterfragt habe und an dem ich auch einfach sehr unglücklich war. Und ich bin dann, was man dann so macht, ich glaube, das war dann auch eher ein oberflächlicher Grund. Ich bin dann nach Indien gereist, habe dort eine Ayurveda-Kur gemacht, gebe aber auch offen zu, das war jetzt, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht für den tieferen Sinn, sondern einfach um ein paar Kilo abzunehmen und wieder sozusagen fitter zurückzukommen auf den Datingmarkt. Und das Ganze gestaltete sich aber dann doch für mich als sehr bahnbrechend. Und also jetzt ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, in einer bestimmten Situation bin ich dann von dem dortigen Arzt aufgesucht worden und der sagte dann zu mir, dass eben gerade die westlichen Frauen immer wieder zu ihm kämen und wir würden uns alle nicht gut genug fühlen und wir würden uns eben schämen und wir würden dann auch noch uns dafür selbst bestrafen. Und das war für mich der Erweckungsmoment. Jetzt, so die Details können wir bestimmt später noch besprechen, aber das war für mich eigentlich der Moment, an dem ich gemerkt habe, okay, das stimmt. Dieses Thema, ich bin nicht gut genug, das hatte ich schon lange für mich auch klar gehabt. Aber das Thema, ich schäme mich, das war für mich ganz neu. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie bei mir der Groschen gefallen ist und wie ich plötzlich verstanden habe, natürlich ist es dieses Schamgefühl, also Scham ist ja im Deutschen sehr stark auch körperlich konnotiert, sondern eher das Verb trifft es ein bisschen besser, sich schämen. Und dieses Gefühl, das war etwas, das kannte ich schon seit frühester Kindheit, das kennen wir alle, aber ich habe in einem Art Dauerschamzustand gelebt und habe mich da zum ersten Mal dann angefangen, damit zu beschäftigen. Und über diese Reise ist dann eben auch dieses Buch entstanden, denn ich habe sehr wenig Literatur in Deutschland dazu gefunden. Ich wollte mich dann damit beschäftigen. Ich habe gesagt, okay, wenn das mein Problem ist, dann werde ich erstmal die Literatur befragen und die Wissenschaft befragen. Und es gab eben so gut wie gar keine Literatur darüber. Und ich habe dann einfach angefangen, mich quasi selbst in einem, ja, ich will es jetzt nicht übertreiben, es war aber sicherlich auch mit einem gewissen wissenschaftlichen Ansatz damit zu beschäftigen.
Wir befragen gleich auch noch die Wissenschaft.
Mir persönlich hat es sehr geholfen.
Ja, wir befragen gleich auch noch die Wissenschaft. Sie haben es gerade gesagt, der Neurowissenschaftler und Psychologe Frieda Paulus ist ja auch heute mit dabei. Kurze Frage noch an Sie, was ich sehr interessant finde, weil Sie sagen, auch im Beruf hat Sie das die ganze Zeit begleitet. Sie sind Fernsehmoderatorin, Sportmoderatorin, waren lange bei Sky tätig, haben Fußballberichterstattungen gemacht. Wie passt das zusammen? Viele würden jetzt ja behaupten, uns Moderatoren ist vielleicht alles sehr nah, aber nicht unbedingt ein Schamgefühl.
Doch, das war mir sehr nah und ich glaube, dass es eine Art auch war, um mich selbst da ein Stück weit auch wieder an die Kandare zu nehmen. Ich glaube, dass die Scham selber da sich auch sehr drüber gefreut hat, weil das war natürlich immer ein weitläufiges Feld, um sich dann immer wieder ein Stück weit auch wieder niederzumachen. Also gerade wenn man live moderiert, dann bleiben Fehler ja nicht aus. Und gerade im Bereich Fußball, wenn sie dann als Frau, sagen wir mal, vielleicht einen Patzer haben, dann da können sie die ganze Nacht wachlegen und sich sagen, Mensch, hast du mal wieder nicht richtig gemacht, warst du mal wieder nicht gut genug. Und das hat das schon sehr stark befeuert. Also ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass ich die ganze Zeit natürlich, das wäre, dann wäre man ja wirklich, das wäre ja schon schizophren, aber trotzdem muss ich sagen, hat dieses Gefühl mich eben auch fast ständig dann begleitet.
Herr Professor Paulus, Sie haben gesagt, Sie beobachten ja das Ganze auch teilweise eben aus der Perspektive der Wissenschaft. Wie würden Sie Scham beschreiben? Was ist das genau eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage und ich möchte auch vorweg sagen, dass je nachdem, welche Wissenschaftlerin man befragt, man auch unterschiedliche Antworten bekommt. Also ich bin jetzt kein Psychoanalytiker, der wird jetzt heute wahrscheinlich was ganz anderes erzählen, als ich das tue. Ich betrachte das eher aus sogenannten Attributionsmodellen der Emotionen. Und wenn man sich dann die Scham anschaut, dann ist die als Emotion deshalb besonders und unterscheidet sich auch von Emotionen wie vielleicht Furcht oder Freude, weil sie ganz zentral damit zu tun hat, dass man die Aufmerksamkeit auf sich selbst richtet, dass damit Selbstrepräsentation oder Ideale von sich selbst aktiviert werden, an denen man sich letztendlich misst und schaut, ob man diesen Idealen entspricht. Und das macht diese Emotion so besonders, also Scham, nicht nur, aber auch Peinlichkeit und Schuld und eventuell auch Stolz, dass man diesen Emotionen den Begriff dieser selbstbewussten Emotionen verschrieben hat. Und das ist gerade im angelsächsischen Raum relativ gut beforscht, so ab den 2000er Jahren, aber auch schon davor, ab den 80er Jahren, wurde sich sehr viel mit der Idee der Peinlichkeit beschäftigt, die früher mal so als was wie eine kleine Schwester der Scham verstanden wurde. Heute sieht man das aber auch anders. Und dort gibt es relativ gute Modelle, die einem helfen können zu verstehen, was mit Menschen passiert, wenn sie so eine Emotion empfinden. Und das hat ganz zentral damit zu tun, wie man Zuschreibung macht, woran jetzt bestimmte Ereignisse liegen. Liegen die erstens an mir selbst? Das heißt, man muss irgendwie, wir nennen das eine Attribution, also wir müssen eine Zuschreibung machen, dass ich irgendwie selbst dafür verantwortlich bin. Und im nächsten Schritt werden dann bestimmte Dinge überprüft, ob das jetzt irgendwie ein kontrollierbares Ereignis ist oder nicht. Wenn es nicht kontrollierbar ist, neigt man eher dazu, Scham zu empfinden. Die andere Zuschreibung ist die, ob das vielleicht ein stabiles Merkmal ist. Ja? Also man kann aus der gleichen Situation mit einer ganz unterschiedlichen Situation herauskommen, wenn man eine andere Zuschreibung macht. Das heißt, wenn ich einen Leistungstest in der Schule mache und ich versage in dem Test, kann ich sagen, okay, das lag jetzt daran, dass ich mich nicht angestrengt habe, dann ist das nichts Stabiles. Und kann aber auch sagen, ja, ich bin vielleicht einfach ein dummer Schüler oder eine dumme Schülerin. Und dann wird das auf was Stabiles, nämlich auf die eigene Fähigkeit zurückzuführen sein. Genau, und das sind die Aspekte, die relevant sind. Und man kann darauf hinaus auch aufbauend noch überlegen, ob es vielleicht eine globale sogenannte Zuschreibung ist. Das heißt, ist es etwas, was sehr weitreichend in meiner Person sich wiederfindet? Oder ist es vielleicht nur was Spezifisches auf diesen Moment bezogenes und ein separater Teil, der jetzt nicht so gravierende, weitreichende Konsequenzen hat? Und wenn man eben das sich selbst zuschreibt und sagt, das ist für eigentlich ist es unkontrollierbar, das ist global und das ist stabil, diese Defizienz, die ich da wahrnehme im Vergleich zu meinem Ideal, dann kann ich eher dazu neigen, Scham zu empfinden.
In dem Zusammenhang ist natürlich auch interessant, warum das so unterschiedlich ausgeprägt ist. Darüber werden wir sicherlich gleich noch reden. Ich möchte als erstes mit Frau Jönsson aus Nürnberg reden. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Scham? Wann holt Scham Sie ein?
Ja, also ich habe das Problem, Holzbildhauerin zu sein. Und das Problem liegt darin, dass man sich sozusagen als Person in den Vordergrund doch spielen muss, weil die anderen von einem was wissen wollen. Und das ist in unserer Gesellschaft aber eigentlich total verpönt, ne? Und ich ständig da anecke mit mir selbst. Ich will mich nicht in den Vordergrund stellen und will aber trotzdem aus meinem Beruf her meine Arbeit vorstellen und komme da also ständig mit mir in die Quere. Wenn ich mich vorstellen soll, so wie gestern in einer Runde im Rathaus, da haben mich Gott sei Dank da dann andere vorgestellt und die Leute waren völlig begeistert. Wenn ich mich selbst jetzt vorgestellt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich wieder alle möglichen Schatten über mich geworfen und Probleme aufgemacht, die völlig unnötig sind, und hätte lang nicht diese Begeisterung hervorgerufen. Ja. Oder wenn ich heute einen Vortrag über meine Kunst halten muss, dann entstehen da ganz viele Querschläge, wo die Leute nichts mit anfangen können. Also es ist in meinem Beruf eigentlich von Vorteil, sich möglichst glasklar und authentisch darzustellen. Und da grätscht mir das Schamgefühl immer wieder hinein.
Was sagt Ihnen dann Ihre Scham?
Ja, eben, nicht in den Vordergrund spielen, Licht unter den Scheffel stellen, ne? So, also das ist ja auch wieder so ein großes Problem, was dann in dem Bezug immer genannt wird, ne? Nicht unter den Scheffel stellen, also lauter so nicht, ne? Und dann kommt irgendwie ein riesen Potpourri in meinem Kopf an, wo ich dann eigentlich neben mir stehe eigentlich im Grunde.
Frau Libertz, das ist eigentlich auch genau die Situation, die Sie auch beschrieben haben und auch gut kennen.
Ja, und also was ich hier natürlich eigentlich sehr schade finde, ist, ich glaube, dass Sie das durchaus dürfen. Also ich bin mir sicher, dass Sie das durchaus dürfen, sich in den Vordergrund zu stellen. Wenn man sich überlegt, wie viele Leute heutzutage sich in den Vordergrund spielen, ohne irgendwas zu können, dann muss ich sagen, finde ich das schon mal toll. Also insofern hätten Sie natürlich jegliches Recht dazu. Und wenn ich das jetzt auf das Schamgefühl, wenn man das da zurückführen kann, dann sind das natürlich auch Glaubenssätze, die Ihnen wahrscheinlich vermittelt worden sind, warum Sie jetzt gefälligst bitte in der zweiten Reihe bleiben sollten. Und ich persönlich bin aber der Meinung, dass es die Frage ist, geht man jetzt mit dem Symptom um oder mit der Ursache? Ja, also ist das Symptom ist dann im Endeffekt das Schamgefühl. Die Ursache ist ja wahrscheinlich dann noch weiter zurückliegend oder und in der Kindheit zu finden. Was das konkrete Schamgefühl angeht, da ist es eben immer das Problem, dass man sich, das hat ja Frieda Paulus auch schon so schön erklärt. Also wenn Sie jetzt sich auf ein Verhalten beziehen, dann empfindet man sowas wie Schuld, wenn man jetzt wirklich was Fehlerhaftes getan hätte, und dann kann man sich entschuldigen. Wenn man aber Scham empfindet, dann ist es eben sehr schwer, wenn diese Scham schon da ist, dieses Gefühl dann auch wieder loszuwerden. Ja, das heißt, die Problematik entsteht dann immer vor der Situation, dass Sie sich dann gewissermaßen sagen, ich gehe da gar nicht erst rein in die Situation, weil ich habe schon Angst dann eben vor diesem Schamgefühl. Und mein konkreter Tipp in solchen Situationen ist einfach, es dann mit dem Gegenspieler der Scham zu probieren, sprich zu versuchen, in die Dankbarkeit zu gehen. Das kann man, finde ich, sehr schön lernen. Und da ist, also es ist jetzt natürlich nur ein bescheidener Tipp, aber das hilft mir dann immer auch in Situationen, wo ich weiß, okay, jetzt könnte wieder das Schamgefühl überhaupt erst entstehen, dass ich mich versuche, eben in die Dankbarkeit zu begeben und dadurch auch gewissermaßen wieder in ein friedvolleres Mindset zu gehen.
Frau Jönsson, haben Sie sich da auch schon mal auf Spurensuche begeben, vielleicht auch bei Ihnen in der Vergangenheit, woher dieses sehr ausgeprägte Schamgefühl bei Ihnen kommt?
Also das, was meine Vorrednerin gerade gesagt hat, eben, da ist diese Rechtgeschichte ist für mich total wichtig. Das Wort, was mit Recht, hat man ein Recht, jetzt dieses oder jenes zu tun? Ja, woher genau das kommt, weiß ich nicht, weil ich war Einzelkind, also ich hatte jetzt sicher keine 6 Geschwister, die irgendwo hier zurückgestellt wurde oder keine Ahnung, wie sowas entsteht. Ne? Aber hier in dieser Welt ein gewisses Recht zu haben, überhaupt das ja mit der Geburt nicht unbedingt gegeben ist, könnte man meinen, ne? Aber man muss sich das Recht im Grunde erst erarbeiten in seiner Welt, ne? In seiner Umwelt auch. Das ist so eigentlich der Hauptpunkt bei mir, ne? Nicht durch Geburt das Recht zu haben, da zu sein, sondern eigentlich erst sich das im Laufe des Lebens erarbeiten zu können durch eben Ergebnisse, ne? Die ich dann eben aufstelle als Skulpturen. Ne? Hier, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, so, und jetzt darf ich auch da sein, so nach dem Motto. Vielleicht ist das tatsächlich dann irgendwie so eine pränatale Geschichte, dass man mit der Geburt...
Ja, wir können ja mal bei Herrn Professor Paulus nachfragen. Wie ist das? Werden wir das später geprägt, also nach der Geburt? Oder warum ist das eben so aus- oder unterschiedlich in uns drin, dieses Schamgefühl?
Also es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum es Unterschiede gibt. Vielleicht liegt das ja auch ein bisschen an Ihrem Beruf, wenn Sie die Skulpturen aufstellen. Die sprechen ja auch ein bisschen für sich. Also es sind letztendlich ja seltener vielleicht Sie, die die Übung darin haben, sich vor ein Publikum zu stellen, sondern Sie stellen Ihre Arbeit aus und die können dann vielleicht auch bewundert werden, ohne dass Sie dabei sind. Also dieses Gefühl stellt sich dann vielleicht nicht allein aus der Übung und der Konfrontation mit dem Problem. Das wäscht sich nicht so raus vielleicht, weil es halt selten vorkommt, dass sie dann vor so vielen sprechen oder seltener, als das vielleicht eine Moderatorin im Fernsehen macht. Aber ein wichtiger Punkt ist, den ich auch auf jeden Fall hervorheben möchte, ist, dass diese Idealvorstellung und die Norm, wie man zu sein hat, die entwickeln sich das gesamte Leben lang. Das ist kein Prozess, der in der Kindheit beginnt. Der beginnt in der Kindheit, aber der ist nicht abgeschlossen. Natürlich werden da gewisse Grundzüge vielleicht auch gelernt, die überdauernd sind. Aber die Idee, wer als Person jetzt das Recht hat, sozusagen, wie Sie es gesagt haben, eine Bühne zu ergreifen und dort sich vor dem Publikum zu präsentieren, das bekommen wir ja unser ganzes Leben lang präsentiert. Und ich möchte an dem Punkt auch nochmal aufmachen, dass es auch vielleicht für Frauen in der Gesellschaft schwieriger ist, weil wir eben die ganze Zeit groß werden und auch in den letzten Jahrzehnten groß geworden sind, wo halt Männern in viel größerem Ausmaß die Bühne geboten wurde, wenn es darum geht, Leistungen zu zeigen. Und ich sehe das ein bisschen bei Ihnen, Frau Libertz. Ich möchte da nicht zu viel reingehen, weil ich die Geschichte nicht genug kenne. Aber ich denke, dass es für Frauen, die im sozusagen Kommentatoren-Business im Fußball sind, viel schwieriger ist zu sagen, ja, das war einfach ein Lapsus, das liegt jetzt nicht an mir, sondern dass vom Publikum viel stärker auch ein Druck aufgebaut wird, dass das vielleicht an globalen Dingen der Person liegt, weil man eben eventuell aus der Sicht von bestimmten Männern, die das betrachten, dann eben halt eben einfach nicht so gut Fußball kommentieren kann. Und ich glaube, dass auch vielen Mädchen und Kindern, die groß werden, häufig suggeriert wird, dass sie nicht so selbstverständlich die Bühne ergreifen dürfen, weil sie in so vielen Bereichen sehen, dass sozusagen Männer als die Kompetenten dargestellt werden. Wenn man Fotos von Bundesministerien sieht und da sind dann halt 12 Staatssekretäre, alle Männer mit Anzug drauf, dann hat das natürlich einen Eindruck. Und der Eindruck, der wird über das gesamte Leben geprägt, in der Pubertät nochmal ganz massiv verändert, wo sich auch viel im Körper verändert und wo aber auch viele Ansprüche der sozialen Zugehörigkeit angeregt werden. Und das ist ein Punkt, den darf man nicht vergessen. Also, dass da Menschen, wenn sie groß werden, sehr unterschiedliche Ideale mitbekommen, wie sie zu sein haben in der Gesellschaft.
Frau Jönsson, dann sage ich erstmal Danke an dieser Stelle, dass Sie sich hier die Bühne gesucht haben und sich nicht geschämt haben und von Ihren Erfahrungen gesprochen haben. Und viel Erfolg für Ihren Vortrag heute.
Ja, danke Ihnen. Danke auch an die zwei Referenten.
Ja, und
danke auch.
Jetzt ist Gerhard Wagner aus Neunkirchen dran. Guten Morgen, Herr Wagner.
Ja, schönen guten Morgen an euch drei. Ich habe eine Frage, und zwar vielleicht spezifisch an Professor Paulus. Ich hatte mal Gelegenheit, zwei interessante Bücher von Professor Harre und Martha Stau zu lesen über Psychopathen und Soziopathen. Und bei diesen Fällen ist mir aufgefallen, dass das alles Menschen sind, erstens mal gewissenlos und auch nie ein Schamgefühl haben. Gibt es da auch in der Forschung dann die Möglichkeit, dass man sich gerade mit solchen spezifischen Menschengruppen mal beschäftigt hat?
Ja, das wird auch gemacht. Also die Forscherinnen, auf die ich mich jetzt gerade bezogen habe, in dem Modell, wo es darum geht, wie Scham und Schuld entsteht, die haben dann ab den 2000er Jahren begonnen, sich insbesondere mit Gefängnisinsassen zu beschäftigen. Ja. Und was vielleicht in dieser Art und Weise, wie sie Ereignisse rechtfertigen oder mit Scham oder Schuld oder auch Peinlichkeit und Stolz umgehen, ob das vielleicht auch ursächlich daran beteiligt sein könnte, dass man halt häufiger sozusagen Straftaten begeht. Und die haben dann tatsächlich bestimmte Merkmale identifizieren können, die auch damit zu tun haben, dass man halt Ereignisse schneller externalisiert. Also wenn was Schlimmes passiert, dann sind dann eher die Umstände daran schuld, dass jetzt eben der Person jetzt großes Leid zugestoßen ist. Oder auch in den subjektiven Geschichten, die die Person erzählen, werden häufig Gründe extern gesucht, die dazu beitragen, dass man jetzt ein bestimmtes Verhalten entschuldigen kann. Und da sehen Sie, dass durch dieses Aufschieben auf das Äußere, die interne Attribution, also die eigene Rolle bei dem Geschehen, nicht so zentral wird und damit eine der Voraussetzungen, Schuld oder Scham zu empfinden, weniger stark ausgeprägt ist. Und sie sieht in dieser Externalisierung von der Zuschreibung für die Verantwortlichkeiten von solchen Taten einen sozusagen zentralen Punkt. Es gibt aber noch andere Dinge, die dazu beitragen, aber die können wir vielleicht später nochmal besprechen.
Ja, vielleicht können wir das jetzt auch nochmal klar benennen. Also wenn Herr Wagner gerade die Soziopathen anspricht oder Menschen, die eben kein Schamgefühl haben, wie jede Emotion, Scham erfüllt natürlich auch ihren Zweck. Zum Problem wird sie erst, wenn sie dann eben nicht richtig reguliert ist. Vielleicht können wir das eben gerade nochmal festhalten. Wozu haben wir die Scham?
Grundsätzlich haben wir Scham und Peinlichkeit und Schuld als Emotionen, dass sie uns eine Rückmeldung dafür geben, inwiefern wir bestimmte Ziele, die uns wichtig sind, erfüllen. Und das sind vor allen Dingen dann Ziele, die das soziale Zusammenleben betreffen. Das heißt, ob wir den sozialen Status erhalten, ob wir immer noch zu der Gruppe zugehören oder ob wir von den Menschen, die uns umgeben, auch noch immer so anerkannt werden, wie wir uns das wünschen. Und sie sind damit sowas wie ein Barometer oder ein Thermometer, das ein Signal aussendet und sagt, okay, hier entsteht vielleicht was, worauf du Acht geben solltest und woraus du lernen solltest, damit du wieder angesehen wirst von deinen Mitmenschen und damit ihr gut zusammen durch vielleicht auch schwierige Zeiten kommen könnt.
Herr Wagner.
Es gibt da ganz kurz, wenn ich da kurz einhaken darf, es gibt da eben auch ein sehr schönes Experiment, nenne ich es jetzt mal. Also das hat man eben auch versucht weiter zu untermauern, dass die Scham zum Beispiel eine Art moralischer Kompass ist, der so in die Gruppe zurückführt, möchte ich es jetzt mal nennen, ja, aus dem soziologischen Aspekt her. Und dann hat man eben im Supermarkt jemanden die Klorollen so aufgestellt, dass wenn man da dran kam, dass die eben ganz leicht umfielen und hat sich dann eben gefragt, wie die Menschen reagieren. Also sowohl die, die dann eben das verursachen, als auch die, die das dann sozusagen bezeugen. Und das Ergebnis war eben, dass Menschen, die sich geschämt haben, also damit offenbart haben, dass sie quasi gemerkt haben, dass das nicht in Ordnung war, dass die wieder sozusagen schneller von der Gruppe auch dann wieder aufgenommen worden sind. Also es hat eben diese, genau wie Herr Paulus sagt, es hat eben so diese beiden Aspekte. Also zum einen, man selber sendet ein Signal und die Gruppe kann das dann eben aufnehmen und sagen, ja, okay, wir erkennen das an, du bist wieder, geh auf deinen Platz, so wie so ein Hund, der den Schwanz einzieht, ja, geh wieder auf deinen Platz, leg dich hin und ja, ist okay.
Das ist auch das Interessante. Ich glaube, da spielt auch der rote Kopf, dieses Signal, eine Rolle, genau. Weil das tatsächlich dann sagt, ja, wir schämen uns und deshalb können wir halt wieder unseren Platz da in der Gruppe einnehmen.
Genau, deswegen haben ja auch Babys schon Anzeichen von Scham, weil die eben dazu führt, dass der Rest begreift, okay, wir gehen da wieder rein. Aber zu Ihrem Anrufer wollte ich nur noch hinzufügen, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob diese Menschen so schamlos sind, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass sie eher unendlich Scham geplagt sind und eben auch mit dieser Scham sich eben zu solchen, ja, auch dann eben teils völlig empathiefreien Handlungen hinreißen lassen. Aber das ist ein anderer Aspekt. Wollte ich nur noch dazu
sagen. Genau, also es gibt natürlich einen wichtigen Punkt, den man im Kopf behalten muss. Also diese Scham und Schuld, diese Emotionen, die brauchen ja irgendwie ein Ideal. Die brauchen irgendwie eine moralische Idee davon, wie ich zu sein habe, damit es gut funktioniert in der Gesellschaft. Und wenn sich dieses Ideal verschiebt, das heißt, wenn wir nicht verstehen, dass wenn wir jemanden verletzen, dass diese Person große Schmerzen hat und das etwas ist, was ich vermeiden möchte, dann fällt es natürlich auch leichter, überhaupt solches Verhalten zu zeigen. Und dann entsteht natürlich auch erstmal grundsätzlich keine Scham, weil ich gegen kein Ideal verstoße. Und das ist auch was, was man bei Menschen, die häufig so gelabelt werden als Soziopathen oder Psychopathen, dass man das findet, dass die weniger stark schnell Empathie entwickeln können für die inneren schlimmen Zustände von anderen Personen. Das heißt, die fühlen den Schmerz vielleicht nicht so stark mit und vor allen Dingen, die können das sehr gut willentlich kontrollieren. Also die könnten, wenn sie in so einer Situation sind, wo jemand anderes verletzt wird, das so gut runterregulieren, dass sie das plötzlich nicht mehr fühlen können.
Herr Wagner.
Und das sind ja ein paar Grundvoraussetzungen für Scham und Peinlichkeit.
Ja, gut, aber vielleicht das Problem, gerade bei dieser Gruppe von Menschen, die ja nun leider Gottes in unserer Gesellschaft nicht die große Ausnahme sind, man spricht von 4-5% unserer Bevölkerung, die solche nicht nur Tendenzen haben. Das Psychopathen und Soziopathen, das sind keine Tendenzen. Das ist ein festgebildetes, die Leute sind ja nicht therapierbar. Das heißt, im Gegenteil, wenn man versucht, diese Leute zu therapieren, wird ihr Verhalten noch schlimmer. Denn sie lernen aus diesen Therapien, wenn sie bestimmte Dinge nicht mehr tun, müssen sie noch cleverer sein, um, sagen wir mal, auch den behandelten Arzt oder Psychologen, die werden ja auch noch reingelegt. Die sind ja gar nicht in der Lage, an diese Leute ranzukommen. Also mit dieser Menschengruppe wird man keine Erfolge haben. Aber diese Illusion muss man nicht nehmen. Ja, bitte.
Ja, Herr Wagner, Sie sagen das so kategorisch. Ich bin da immer sehr vorsichtig, Menschen so zu titulieren und in solche Gruppen zu stecken, aus denen sie dann auch nicht mehr rauskommen. Es gibt eine sehr, sehr große Forschung und auch sehr großen Anwendungsbereich in der forensischen Psychiatrie, die sich genau mit Menschen auseinandersetzen, die halt häufiger straffällig werden und auch schwere Straftaten begehen bezüglich des Wohls und des Wohlergehen und der Gesundheit anderer Menschen und die können auch Erfolge beweisen. Also ich bin vorsichtig damit zu sagen, einerseits, dass es so viele betrifft, zu sagen, einfach rauszuhauen, okay, das ist ein Soziopath, damit machen wir uns die Sache nicht einfacher. Es wäre, glaube ich, besser, wenn wir darüber nachdenken, was für Geschichten Menschen mitbringen. Frau Libertz hat das ja auch angesprochen, aus welchen Geschichten letztendlich solche Situationen entstehen, dass jemand vielleicht keine Scham mehr empfindet in einer gewissen Situation. Was ist da früher passiert? Darüber lässt sich nachdenken. Aber natürlich auch Strukturen und Umgebungen zu schaffen, die es ermöglichen, vielleicht auch wieder über Scham und Peinlichkeit, Empathie und sowas zu sprechen und das auch zu üben. Es heißt ja nicht, dass sozusagen unser Hirn in der Entwicklung abgeschlossen ist und plötzlich nichts mehr lernen kann. Das können wir auch üben. Und Psychotherapie ist natürlich das Mittel der Wahl, mit dem man Menschen wieder in Situationen bringen kann, etwas anders zu machen, ein anderes Verhalten zu zeigen.
Herr Wagner, auf jeden Fall vielen Dank für Ihren Anruf und Ihre Frage. Wir wollen das ja heute auch ein bisschen allgemeiner halten. Das ist jetzt natürlich dann wieder ein Spezialfall. Und es geht ja um das Gefühl erstmal, was wir alle kennen. Aber trotzdem vielen Dank für Ihren Einwurf und Ihre Frage. Und wir sind ja auch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, so auf Spurensuche. Woher kommt die Scham? Da passt auch eine Mail, die wir von Frank Reginald Wolf aus dem Harz bekommen haben. Und zwar fragt er sich, kann es sein, dass der Urquell der Scham die Sexualität ist? Frau Libertz, haben Sie dazu was gefunden? Oder Herr Paulus, möchten Sie etwas dazu sagen?
Frau Libertz, haben Sie was gefunden?
Also ich muss sagen, dass als ich mich damit beschäftigt habe, ich habe das Thema körperliche Scham eigentlich bewusster auch rausgelassen, ich habe auch in dem Buch ein Kapitel, aber ich wollte eben, das ist nochmal so ein eigenes Thema, finde ich. Ja, das ist also nur, ich glaube jetzt nicht, dass es nur mit der Sexualität zu tun hat. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen und habe das auch in den allen Dingen, die ich gelesen habe oder was ich mit den Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, über die vielen Jahre nicht so empfunden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass jemand das für sich so empfindet. Ja, also wenn jemand eben immer wieder Schamgefühle empfindet, was jetzt das Thema Sexualität angeht oder was die körperliche Scham angeht, das ist sicherlich subjektiv so wahrnehmbar. Aber ich glaube nicht, dass das allgemeingültig ist.
Herr Paulus?
Ja, Frau Libertz, Sie sprechen einen super Punkt an. Die Scham an sich, die ist halt sehr individuell. Was bei welchen Menschen Scham auslöst, kann sehr unterschiedlich sein. Und die gleichen Situationen können bei verschiedenen Menschen völlig unterschiedliche emotionale Erleben hervorrufen. Und ich glaube nicht, dass man das so einfach reduzieren kann und zu sagen, das ist der Urquell. Das ist bestimmt ein Thema, das häufig mit Schamempfinden besetzt ist und das auch in der Geschichte häufiger mit Scham assoziiert ist. Aber es ist nicht das Einzige und bestimmt nicht das Zentrale. Aber wenn man darüber nachdenkt, kann man auch da bestimmte Dinge erkennen, die vielleicht relevant sind, um Scham zu verstehen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es damit zu tun hat, dass man etwas zuschreibt und etwas empfindet, wo man denkt, man hat keine Kontrolle darüber. Und das ist irgendwie global und überdauernd. Und wir werden oder Kinder werden oder wurden häufiger groß, wo Sexualität ein sehr tabuisiertes Thema war. Am besten sollte man das gar nicht haben. Und auch viele Institutionen haben das ja tabuisiert, jegliche sexuelle Aktivität. Und plötzlich kommt man in die Pubertät und man merkt dann auch, natürlich hat man irgendwie ein Verlangen. Aber man hat eigentlich vom Ideal gelernt, dass man dieses Verlangen nicht haben sollte. Aber das kommt immer wieder hoch. Das ist irgendwie unkontrollierbar, das ist stabil und das macht mich auch als Person aus, weil sich vielleicht viele Gedanken darum drehen. Und dann ist es nachvollziehbar, dass man dann Scham empfindet, wenn es um das Thema Sexualität geht. Aber Urquell würde ich nicht sagen. Scham gibt es auch in sehr vielen anderen Kontexten, gerade in Leistungskontexten, in denen man ideal nicht genügt.
Und da hat auch Peter Klarus aus Wuppertal angerufen. Guten Morgen, Herr Klarus.
Schönen guten Morgen zusammen. Ich hätte nur einen relativ kurzen Aspekt dazu, so aus medizinischer Sicht. Wir haben ja doch verschiedene Richtungen der Scham. Wir haben Verhaltensscham, wir haben körperliche Scham, sexuelle Scham. Mir geht es darum, das wurde auch mal von einem anderen Menschen bestätigt, wenn man mehrere medizinische Untersuchungen über sich ergehen lässt im Laufe der Zeit, wenn man älter wird. Ich lag mal einige Zeit auf der Intensivstation, voriges Jahr hatte ich einige Bestrahlungen, dann merke ich, irgendwann verliert man sein körperliches Schamgefühl. Das heißt, man ist dann durchaus locker in der Lage, Dinge zu tun, die man im Normalfall nicht so einfach tut, beziehungsweise deren man sich eigentlich schämt. Und das habe ich so gemerkt, dass man tatsächlich sein Schamgefühl da in etwa verlieren kann. Das wäre so mein Punkt.
Da würde ich ganz gerne an dieser Stelle gleich Erika Gregor aus Oberhausen mit dazu nehmen, denn ich lese, Sie sind Krankenschwester und machen eine ähnliche Beobachtung. Sie sind gewesen.
Guten Morgen. Ja, mittlerweile bin ich 71, 45 Jahre habe ich im Krankenhaus geschafft. Und ich muss Ihnen sagen, am Anfang meiner Tätigkeit in diesem pflegerischen Bereich war sehr schwierig. Ich habe in einem kleinen Krankenhaus gearbeitet. Es gab für dieses kleine Haus praktisch nur einen Pfleger. Und wenn wir dann Patienten waschen, pflegen mussten, das war schon eine sehr Überwindung und man musste viel Tricks anwenden, dass man an diesen Patienten in Anführungsstriche rankam. Man musste ihn ja versorgen, weil er selbstständig schwerst krank war und nicht mehr regeln konnte. Ist denn hier kein Mann im Haus, wurde dann gebettelt. Aber wir haben dann versucht, wie gesagt, es war nicht einfach. Heute sieht das Bild ja ein bisschen anders aus. Wir haben auch viele Pfleger und wir werben ja immer noch, dass die zu uns kommen. Aber es war für die Patienten und für uns auch nicht gleich immer einfach, an diese Leute ranzukommen. Es geht ja sehr ins Intime hinein und das finde ich, also war nicht ganz einfach, ja. Denke ich mal. Ich schließe mich dem Mann an, der gerade da angerufen hat. Ne?
Ja, das ist ja interessant. Das sind ja zwei verschiedene Punkte. Einmal natürlich zeitlich, historisch, ne, dass einem früher eben vor Frauen es eben peinlich gewesen ist, als Mann sich da quasi nackt zu machen. Umgekehrt natürlich genauso. Und auf der anderen Seite das, was Herr Klarus sagt, ja, wenn man richtig krank ist, dann ist einem das eigentlich egal mit der Scham. Dann möchte man nur, dass einem geholfen wird. Frau Lipperts, was haben Sie da für Beobachtungen gemacht?
Also zunächst mal möchte ich Ihnen danken von Herzen, nicht nur, dass Sie anrufen, sondern dass Sie so lange in einem so aufopfernden Beruf tätig waren. Und ich glaube, dass das auch in den letzten Jahren ja erst wieder klar geworden ist, wie sehr wir Pflegekräfte brauchen, Personal, das sich einfach um das Wohl auch der anderen kümmert und nicht nur um sich selbst kreist, sondern anderen hilft. Das finde ich großartig und ich hoffe, dass Ihnen dieser Beruf auch Freude gemacht hat, denn ich habe immer festgestellt, anderen zu helfen ist eben auch ein großer Segen für die eigene Seele. Und ich glaube, das ist das Erste. Und eigentlich würde mich mehr interessieren von Ihnen, wie Sie das am Anfang empfunden haben. Also mussten Sie sich da dann auch überwinden? Haben Sie dann relativ schnell das auch abgelegt, dieses Schamgefühl mit den Patienten umzugehen?
Nun, je mehr oder weniger, ich bin so ein bisschen Klassenclown. Ich habe immer so mit Jungen, mit Tricksen gearbeitet. Ich sage, Mensch, gleich kommt doch Ihre Frau, da wollen Sie doch richtig schön schick sein und wir machen das ganz schnell. Also ich habe immer irgendwie, fiel mir immer irgendetwas ein und ich habe dann auch junge Auszubildende mitgenommen und ich bin ganz stolz, meine älteste Enkelin ist so der Typ wie ich, aber noch ein bisschen burschikoser, die hat auch jetzt in der dritten Generation noch gelernt, also diesen Beruf erlernt. Und ich mache viel in diesen Bereichen noch ehrenamtlich. Ich bin zwar nicht mehr Schwester Erika, ich bin jetzt die Frau Gregor, sagt dann schon mal jemand, wo ich im Krankenhaus auch ehrenamtlich arbeite als Besuchs- und Sterbebegleiterin. Und wie gesagt, mehr oder weniger, es hat für mich auch sehr viel Überwindung. Ich war schon sehr früh verheiratet, bin zwar auch sehr früh Witwe geworden, aber an fremde Männer so einfach ranzugehen, sage ich mal in Anführungsstriche, es war schon viel Überwindung, auch für mich selbst jetzt. Ne?
Klar, das kostet Überwindung. Das mich interessiert jetzt nochmal der Punkt, Herr Paulus, dieses, was Herr Klarus beschrieben hat, also irgendwann ist es einem dann auch egal, weil da sind andere Dinge wichtig. Kann die Scham tatsächlich dann in den Hintergrund treten oder lässt sie sich auch abschalten oder unser Gehirn ist dann halt so ausgelastet mit vielleicht auch, da ging es ja auch um Intensivstationen mit dem Überlebenskampf, dass alles andere in den Hintergrund rückt?
Ja, also zunächst möchte ich mich auch erstmal bei den beiden Anruferinnen bedanken. Das ist wirklich toll, dass sie das so berichten, weil wenn wir über Scham und Peinlichkeiten sprechen, geht es ja häufig um sehr persönliche Dinge. Und es geht auch nicht nur an Sie, sondern auch alle, die schon angerufen haben und die jetzt auch vielleicht noch anrufen werden. Man gibt immer Dinge von sich preis, die man vielleicht eher nicht preisgeben möchte. Und auf Ihre Frage zurückzukommen und auch vielleicht das Anliegen, ja, Peinlichkeit und Scham, das kann man sozusagen auch sich ein bisschen dran gewöhnen. Also man sieht das auch bei anderen Emotionen wie eine Exposition, so nennen wir das, dass man sich halt dieser Sache häufiger wieder stellt und dann mit der Zeit merkt, okay, man ist vielleicht auch nicht mehr so aufgeregt und vielleicht macht man auch mal ganz positive Erfahrungen, so wie Sie das gerade berichtet haben, dass Sie Witze da, also nette Witze machen, versuchen eine andere Perspektive zu gewinnen und man merkt vielleicht, das Ereignis ist doch gar nicht so gravierend und dann gewöhnt man sich dran. Und das ist, denke ich, auch vielleicht nochmal interessant aus einer ganz anderen Perspektive. Wir reden immer über Scham, aber man kann auch drüber nachdenken, ob das hier vielleicht nicht viel mehr sowas wie Peinlichkeit ist. Weil wir aus einer wissenschaftlichen Perspektive denken, dass Scham und Peinlichkeit eben tatsächlich was anderes sind und auch auf andere Dinge abzielen. Und wenn wir über Scham denken, dann geht es über Dinge, die mich ganz im Kern als Person betreffen, wo ich vielleicht denke, dass ich ein schlechter Mensch bin. Bei der Peinlichkeit geht es plötzlich eher darum, dass ich mich in Situationen befinde, wo andere Leute was sehen, was ich eigentlich will, nicht will, dass das gesehen wird. Also werden Dinge öffentlich gemacht, die ich nicht möchte, dass die sozusagen von mir nach außen getragen werden. Und die Peinlichkeit ist viel einfacher zu verstehen. Da kann man Witze drüber machen, wenn einem peinliche Dinge passieren. Man denkt, es ist die Situation und es ist nicht die Person an sich. Und Sie haben das gerade ganz nett beschrieben, dass Sie das auch genutzt haben. Sie in der Pflege und in dieser emotionalen Arbeit haben Sie versucht, daraus eine neue Situation zu machen.
0800 2254 2254, rufen Sie uns an, 0800 2254 2254, oder schicken Sie uns einfach eine Mail an deutschlandfunkkultur.de, wollte ich jetzt schon sagen, gespräch@deutschlandfunkkultur.de, das wäre die richtige Adresse. Frau Libertz, das muss mir jetzt noch nicht peinlich sein, oder, dieser kleine Versprecher?
Um Gottes Willen. Nein, um Himmels Willen. Ich glaube, der Herr Paulus hat es ja schon ganz schön vorhin auch gesagt, dass wir differenzieren müssen einfach zwischen den kleineren Peinlichkeiten und sozusagen dann auch dem Schamgefühl, ich nenne es jetzt mal wirklich einer destruktiven Scham, die uns das Leben wirklich schwer machen kann und die einfach das gesamte Selbst betrifft, die uns suggeriert, wir sind falsch und das nicht nur auf einen gewissen Zeitraum, sondern dann eben immer grundlegender und immer weiter gefasst und das Ganze dann auch mit einem starken Impact auf das Leben, auf den Umgang mit anderen, auf unsere privaten und beruflichen Beziehungen, und das alles kann, denke ich, deswegen nicht nur mit einer Peinlichkeit erklärt werden, sondern das ist eben schon ein sehr, ein weitergefasster Begriff und auch eben ein Gefühl, was die, für die Betroffenen ein sehr starkes Leid einfach auf Dauer auch mit sich bringt.
Und Sie haben das ja selbst erlebt, auch beschrieben in Ihrem Buch. Und ich habe da auch gelesen, Sie entziehen sich Social Media. Warum?
Ja. Sagen wir es mal so, ich glaube, es gibt keine Studie, die besagt, dass man nach dem Konsum von Social Media besser drauf ist. Also der Vergleich, der automatisch vollzogen wird in dem Moment, wo man sich in diese, sage ich jetzt mal, sozialen Medien begibt, den halte ich persönlich, also der ist für mich persönlich relativ ungesund und ich habe mich dem Ganzen entzogen. Ich bin nicht auf Instagram, ich bin nicht auf Facebook und ich muss sagen, ich bin sicher, dass das auch, sagen wir mal, man muss da eigentlich jetzt auch in diesen Moderationsjobs oder so eigentlich so Eigenmarketing betreiben. Aber ich persönlich glaube eben immer noch, dass das zwei unterschiedliche Währungen sind. Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, ich war jetzt gerade auf Instagram und fühle mich so super. Weil das hat ja dann auch wieder mit Suchtmechanismen zu tun, dass sie bekommen da Likes, sie bekommen da Aufmerksamkeit. Was ist, wenn die ausbleibt? Was ist, wenn der Post weniger Likes bekommt? Dann müssen sie sich da wieder mehr anstrengen. Also dieses Thema, kriege ich die Mama noch rum? Das ist dann auch dort schon wieder präsent, dass man eben versucht, um jeden Preis attraktiver zu sein, um mehr Aufmerksamkeit dann zu bekommen. Und das kann ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen. Und es ist auch nicht belegt, dass das irgendeinem jetzt wirklich gut tun würde.
Naja, und es füttert natürlich auch dieses Moment, dass man sich dann vergleicht und denkt, ja, ich bin irgendwie viel schlechter als die anderen, weil da funktioniert alles so gut und die haben das tollere Leben und ich muss mich vielleicht schämen, weil das Leben nicht so toll ist bei mir. Und auf der anderen Seite wird natürlich teilweise auch behauptet, die Menschen agieren schamloser im Netz. Ich würde gerne mal bei Klaus Schmidt aus Dresden nachfragen. Guten Morgen, Herr Schmidt. Wie beobachten Sie das? Ist das Internet, verführt es dazu, schamloser zu sein?
Ja, habe ich so den Eindruck. Also, dass da eben jetzt tatsächlich eine schamlose Denunziation der Menschen betrieben wird, vor der man sich hüten sollte. Und da sind wir schon beim Thema Scham. Und ich möchte eben jetzt die Flugscham eben jetzt mal aufgreifen, die Sie eben jetzt vor der Pause eben jetzt aufgegriffen haben. Fliegen bedeutet eben jetzt, dass sie für das Klima eben jetzt eine ganz üble Einwirkung haben, das Fliegen. Deswegen ist das eine Moral. Die Moral von der Geschichte ist, dass wenn sie fliegen, viel fliegen, dann eben jetzt einen ganz üblen, großen Fußabdruck hinterlassen. Und deswegen fliegen die Menschen nicht aus moralischen Gründen. Ich habe den Eindruck, da wird was verwechselt. Und zwar wird die Scham verwechselt mit der Minderwertigkeitsgefühlen, mit den Minderwertigkeitsgefühlen. Und das ist sehr ungünstig, weil eben jetzt die Minderwertigkeitsgefühle sind eben jetzt sozusagen unbegründet. Die wurden eben jetzt den Menschen aufgelastet. Und wenn aber jetzt die Minderwertigkeitsgefühle gleichgesetzt wird mit der Scham, das meines Erachtens ein evolviertes Gefühl ist, also innerhalb der Evolution entstanden ist, dann ist das gleichzusetzen mit dem, was Nietzsche gemacht hat, der eben jetzt gesagt hat, wir brauchen einen Übermenschen, der eben jetzt antimoralisch ist und der passt eben genau hervorragend zu diesem rabiaten Kapitalismus, den wir eben jetzt momentan erleben. Und noch zum Schluss eben jetzt, was die Sexualität anbelangt und die Scham. Wir kennen alle aus dem Fernseher, ruf mich an. Ne? Also diese Telefonwerbung.
Ab einer gewissen Uhrzeit läuft die, ja.
Genau. Ich finde das schamlos und ich finde das abstoßend. Wohingegen eben jetzt Menschen, die eben jetzt, aber auch Tiere, wenn sie mal Tiere eben jetzt in der Werbung eben betrachten, dann sind sie sehr vorsichtig miteinander. Und das ist eben jetzt ein Schamempfinden, das eben jetzt sehr, sehr, sehr defizil ist. Und das macht sexy.
Herr Schmidt, vielen Dank für Ihren Einwurf und ich gebe das gleich mal an Professor Paulus weiter. Also Herr Schmidt hat gesagt, er ist sich nicht sicher, ob jetzt das Minderwertigkeitsgefühl tatsächlich die Scham füttert, ob das nicht vielleicht doch zwei Paar Schuhe sind.
Ja, ich glaube, man muss, wenn man diese Phänomene untersucht oder die betrachtet jetzt auch auf Social Media, wenn man solche neuen Begriffe wie Flugscham verwendet, muss man vorsichtig sein, wie man die weiter einordnet und was man für Schlussfolgerungen zieht und wie die mit anderen Phänomenen zusammenhängen. Ich tue mir generell ein bisschen schwierig, da einfache Label für zu vergeben, also einfache Begriffe, damit man halt darüber sprechen kann. Und ich würde gerne einerseits darauf zu sprechen kommen, Minderwertigkeit und Scham sind schon sehr eng zusammenhängende Konzepte. Ein Gefühl, minderwertig zu sein, ist tatsächlich ein Bestandteil des Erlebens von Scham, weil man eben dem Ideal, das man so verkörpert und verinnerlicht hat, nicht genügt. Und das ist letztendlich die Idee auch einer Minderwertigkeit. Wenn ich über Flugscham nachdenke, habe ich nicht das Gefühl, dass es hier um Minderwertigkeit geht. Ich muss sagen, ich spreche jetzt nicht aus einer wissenschaftlich sozusagen empirisch belegten Perspektive, sondern aus einer Perspektive, wie ich versuche, die Modelle, die wir zur Verfügung haben, eben auf dieses Phänomen anzuwenden. Wenn wir uns Flugscham betrachten, dann geht es vor allem ja um eine Zuschreibung von außen auf Personen, die fliegen. Die Person, die fliegt, die fühlt vielleicht gar keine Flugscham. Vielleicht hat sie das, wir wissen das nicht, ob sie diesen innerlichen Diskurs führt. Soll ich jetzt fliegen? Fliege ich vielleicht noch ein letztes Mal in Urlaub? Einmal um die Welt, das möchte ich jetzt noch machen und danach fahre ich jetzt nur noch Zug oder Fahrrad. Das können wir nicht wissen, aber wir als Betrachter dieser Situation und als Beobachter, wir sind ja sowohl immer Spieler als auch Publikum in diesem Spiel auf Social Media, können letztendlich oder reflektieren damit einen Umbruch der sozusagen Vorstellung, was Ideale sind, der gerade relativ dominant ist. Also wir sehen wahrscheinlich gerade, dass viele Dinge, die früher selbstverständlich waren, die wir nie in Frage gestellt haben und die auch Teil unserer eigenen Identität geworden sind, immer in Urlaub zu fliegen, ja, wir haben da das schöne Haus irgendwie im Mittelmeer oder wo auch immer, wir fliegen nach Mallorca und das gehört zu unserem Sommer dazu. Und plötzlich merkt man, okay, das ist vielleicht nicht mehr so ein gutes Ideal, weil wir wissen, was das für Konsequenzen hat, wenn es um CO2-Ausstoß und so weiter geht. Und das ist ein Problem, dass sich vielleicht auch dort auf Social Media wieder sozusagen hochkommt und wo dann darüber gesprochen wird, was denn eigentlich gerade unsere Ideale sind, an denen wir uns orientieren können.
Also eben auch eine neue gesellschaftliche Norm, die da möglicherweise dann heißt, Fliegen ist nicht so gut und da setzt dann wieder unser Schamgefühl ein, wenn wir eben gegen diese Norm verstoßen.
Genau, aber man muss aufpassen, dass Normen eben nicht die gesamte Gesellschaft betreffen. Normen schon immer sind tatsächlich in der Gesellschaft sehr divers ausgeprägt. Und da gibt es manche Gruppen, für die ist diese Norm total relevant. Andere, die sagen, die Norm ist mir total egal. Ich muss mich nicht daran orientieren. Das ist kein Ideal, dem ich irgendwie nachkomme. Und das zeigt dann aber auch ein Phänomen, weshalb wir vielleicht häufiger über Scham oder Peinlichkeiten sprechen, weil wir, wenn wir auf Social Media unterwegs sind, wir wissen nicht, in welchen normativen Kontext wir jetzt hineinkommunizieren. Wir wissen gar nicht, welche Norm gerade vorherrscht. Können Sie sich vorstellen, es ist okay, Shorts zu tragen, wenn man am Strand ist. Aber wenn ich in der Vernissage gehe, dann wäre das komplett unangemessen und natürlich wäre das peinlich. Und die Leute würden sagen, was ist mit dem los? Warum macht er das? Und der hätte sich vielleicht anders anziehen sollen. Und wir sind jetzt in der Situation, dass wenn wir kommunizieren, wir wissen nicht, ob wir jetzt in den Raum der Vernissage sprechen, wo diese Norm herrscht, oder ob wir jetzt am Strand sind. Und das macht Social Media vielleicht auch ein bisschen neu, dass wir dort eben sehr sozusagen fluide über verschiedene normative Kontexte erreicht werden können und vor anderem Publikum stehen, die uns total peinlich finden können, weil ich eben Sachen mache, die gegen deren normative Ideen verstoßen.
Und auf der anderen Seite ist es ein Ort, wo man gut auch Fremdscham erleben kann. Ein Phänomen, über das wir gleich sprechen werden hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir sind gespannt über Ihre Erfahrung. Und jetzt freue ich mich über Andrea Bosch aus Berlin. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Andrea Bosch. Ich würde gerne noch mal einen Aspekt reinbringen. Ich habe mich beschäftigt mit Professor Dr. Stefan Marx, der ein wunderschönes Buch geschrieben hat mit dem Thema Scham und Menschenwürde. Und ich glaube, seine Mission ist noch mal so ein bisschen darauf hinzuweisen, also sozusagen eine scham-informierte Gesellschaft, weil Scham ein ganz basales Gefühl bei uns ist, ähnlich der Angst, befindet sich also auch in Gehirnregionen, die schwer für uns zu kontrollieren Tieren sind und was eigentlich passiert, dadurch, dass wir unser Scham nicht bewusst werden, beziehungsweise wie wir Scham abwehren. Und dass Stefan Marx als Soziologe weist da eben auch nochmal darauf hin, wie wir also auch in unseren gesellschaftlichen Systemen eigentlich ununterbrochen strukturell beschämen. Ja, also ich arbeite auch als Schulsozialarbeiterin als Beispiel. Allein die Tatsache, dass wir Jugendliche bewerten müssen, ja, in Bezug auf Kompetenzen, die sie vielleicht gar nicht später brauchen, ist unglaublich beschämend für die Jugendlichen. Und wir haben auch viele Jugendliche mit Migrantenhintergrund. Und da spielt ja die Scham aus ihrer gesellschaftlichen Funktion, nicht das Gesicht zu verlieren, Respekt, das alles, was wir kennen, ja nochmal eine ganz, ganz große Rolle. Und was ich eben sehr bedauere, auch als Psychologin, ist, dass wir immer wieder so wenig uns dessen bewusst werden, ja, da wo wir selber beschämt sind, weil wenn wir uns das selber nicht bewusst machen, wir einfach andere automatisch beschämen. Also ich sehe zum Beispiel auch diesen ganzen Ukraine-Konflikt, also da frage ich mich so, was macht man eigentlich in der Diplomatie, wie weit ist zum Beispiel, also Kriegserklärung auch, weil Herr Putin ist ein Mensch, der genauso psychischen Prozessen unterworfen ist wie wir alle, den man eigentlich jahrelang aus westlicher Seite in gewisser Weise doch beschämt hat. Und so ein Abwehrmechanismus der Scham kann also aus meiner Sicht in drastischen Zusammenhängen, also bis zu solcher Aggression eines Krieges führen.
Frau Bosch, ich möchte ganz gerne auch nochmal bei Ihrem ersten Aspekt einhaken, also auch Umstände, die dann tatsächlich teilweise so sind, für die man nichts kann, wie zum Beispiel in der Schule, dass man beschämt wird oder Armut ist natürlich da auch ein Thema, wenn ich zum Beispiel in der Schule nicht mithalten kann und mich schämen muss, dass ich nicht mit auf Klassenfahrt fahren kann zum Beispiel.
Ja.
Frau Lipperts, das sind ja auch wesentliche Punkte der Scham oder wo sie uns begegnet.
Ja, zum einen, gerade bei Jugendlichen, da hat man auch eben festgestellt, dass sie gerade zum Beispiel männliche Jugendliche, wenn sie beschämt werden, dass sie eben fast ausschließlich mit Aggression reagieren können, dass es fast der einzige Ausweg für sie ist. Man erlebt das zum Beispiel, also Sie können sich jetzt ein ganz simples Beispiel vorstellen, eine junge Bande von Jugendlichen mit sozial schwächerem Hintergrund läuft auf der Straße und dann fährt so ein Stritzi vorbei. Ja, so würden wir das in München nennen. Also so ein junger Typ im Porsche, dicke Sonnenbrille und so weiter. Ja, also heißen bei uns Stritzis. Der würde da vorbeifahren. Und dann kommt eben, fühlt sich, sagen wir mal, könnte es sein, dass eben in dem Kontext sich dann diese Gruppe da beschämt fühlt und dann fangen die an zu grölen oder blöd zu reagieren. Das ist jetzt wirklich nur im ganz Kleinen, ja, das hat viel schlimmere Auswüchse. Aber nur um das mal zu verstehen, was dann passiert ist, sobald sie sich beschämt fühlen, können sie nur noch aggressiv oder eben relativ roh reagieren. Also das ist definitiv, das ist auch schon eben auch bei diesen Studien, die Herr Paulus angesprochen hat bezüglich der Gefängnisinsassen, also auch da hat man das immer wieder festgestellt. Und was jetzt dieses Gesamtgefühl Scham betrifft, ich glaube, man muss schon sehen, dass es sich um eines der Grundübel in der Gesellschaft auch handelt. Also es ist Auslöser von Perfektionismus, von Süchten, Angststörungen, Schuldgefühlen, Aggressivität und eben dieser Beschämung der anderen.
Genau.
Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, den Sie da ansprechen, dass wir immer wieder in so einem Kreislauf auch sind von sich schämen und wieder beschämen. Also ich werde beschämt, fühle mich dann versuche dann zu reagieren, kann das nicht richtig, weil, wie Sie auch schon richtig gesagt haben, es sich eben um ein Gefühl handelt, was das gesamte Selbst betrifft und aus dem es auch sehr schwer ist, eben herauszukommen. Und egal was egal welche Literatur oder egal welche Wissenschaftler und, dass man das eigentlich auch nur langfristig beheben kann, also über verschiedene Techniken, und dass man auch nur langfristig das angehen kann. Kurzfristig geht es mal mit verschiedenen Übungen, aber im Grunde genommen muss man da langfristig ran.
An dieser Stelle möchte ich ganz gerne noch eine Frage einbringen von Christian Schmidt-Kilp. Die hat er uns geschrieben per E-Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und zwar schreibt er: Scham wird in unterschiedlichen sozialen Milieus unterschiedlich erlernt. Das durchschnittliche Mittelklassekind wird zu einem anderen Schamverhalten erzogen als das Kind aus der Arbeiterklasse oder des Geldadels. Kennen Sie wissenschaftliche Studien zum Verhältnis von Scham und Klasse bzw. deren Ergebnisse? Das ist vielleicht eine Frage an Herrn Professor Paulus.
Ja, also die Bemerkung ist natürlich total nachvollziehbar, und das ist auch so, also das ist schon klar, dass die sozusagen Normen und Ideale sich je nach Milieu oder je nach familiären Hintergrund oder sozialen Kontext sehr, sehr stark unterscheiden können. Stimme ich total zu. Leider kenne ich gar keine Studien dazu, die das so quantifizieren. Also ich bin ja, betrachte das eher aus einer psychologisch, eher manchmal neurowissenschaftlichen Perspektive. Da sind wahrscheinlich dann Soziologen oder vielleicht auch Historiker wahrscheinlich noch die besseren Ansprechpartnerinnen dafür. Aber grundsätzlich auch den Punkt, den Sie gebracht haben, ich bin ein Riesenfan davon, über diese Emotionen zu sprechen und auch differenziert über die Emotionen zu sprechen, weil wir darüber so viel über uns lernen können und über die Dinge, die uns beeinflussen, diese Ideale, die wir verkörpern und die wir gelernt haben, und vielleicht auch das Lernen neuerer oder anderer Ideale, sodass ich nicht immer an dem Gleichen gemessen werden muss und es mir letztendlich einen Ausweg gibt und zu sagen, okay, das betrifft mich nicht als Person, als Ganzes. Ich muss nicht immer nur der Typ sein, der die große Muskeln hat und irgendwie noch möglichst viel Geld hat. Ich kann auch in bestimmten Kontexten sehr verletzlich sein, oder ich kann auch irgendwie, wenn ich mit Kindern spiele, total sympathisch sein und mit denen einfach nur Quatsch machen. Und das kann auch ein Ideal sein, das man verfolgt und das genauso adäquat und genauso angemessen ist. Und diese Scham und diese Peinlichkeiten, die wir empfinden, sind ja letztendlich, die zeigen uns, dass da was passiert, und sind vielleicht auch ein guter Anlass, mal darüber zu sprechen, was uns da eigentlich bewegt.
Ganz gut.
Darf ich noch was ergänzen?
Ja, natürlich.
Nein, Entschuldigung. Nein, ich wollte nur sagen, ich glaube, was wir jetzt auch erleben, ist, wir sprechen ja relativ technisch darüber. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach wirklich zu erkennen, dass man, wenn man die Scham auflösen möchte, dann muss man sich diesem Problem auch stellen und oder den Problemen, und das ist gar nicht leicht, dahin zu gucken. Deswegen, wenn wir jetzt uns, also wir haben jetzt 10:30 und im Endeffekt haben wir eine Person gehabt, die jetzt wirklich darüber gesprochen hat, oder zwei, was bei ihnen konkret Scham befeuert. Weil es ist einfach auch so schwierig, darüber zu sprechen. Und ich weiß noch, als ich das Buch geschrieben habe, und dann fragen ja Leute, ach, was schreibst du denn für ein Buch? Und dann sagt man irgendwie, ich schreibe was über Scham und sich schämen und so. Und alle immer so, ach, Mensch, du, ich habe noch einen Termin. Muss weg. Ja,
Also man schämt sich, über die Scham zu sprechen.
Genau. Und es ist eigentlich aber ja genau wie bei Vampiren, wenn sie an die Sonne kommen, dann lösen sie sich eigentlich schon relativ gut auf. Und je aufrichtiger und offener man auch in Gesprächen auf die Leute eingeht und ihnen auch dann das Gefühl geben kann, hey, das ist alles okay, ja, du bist gut, so wie du bist, dann da erreicht man schon eine Menge. Und diese Scham aufzulösen, da glaube ich, ist es eben auch wichtig, einfach sehr viel Empathie mitzubringen, weil mir war es auch immer sehr wichtig, den Leuten einfach zu helfen, und ich denke, das ist immer der Ansatz, und zu sagen, im Grunde genommen, ja, Minderwertigkeitsthemen spielen da eine große Rolle, aber es hilft schon wahnsinnig, überhaupt sich die Dinge einfach anzusprechen.
Und jetzt ist Margit Hauser aus Fellbach bei Stuttgart dran. Guten Morgen, Frau Hauser.
Guten Morgen.
Was möchten Sie gerne wissen?
Mich würde interessieren, ob es eine angelernte, also ob Scham angelernt ist oder ob Scham auch genetisch bedingt ist. Findet sich das Schamgefühl in allen Kulturen, bei allen Menschen, also auch in einfacheren Kulturen? Wie ist dieses Gefühl entstanden? Gibt es dazu Forschungen oder Hinweise?
Frau Libbert, Sie sind auch ein bisschen unterwegs gewesen in der Welt und haben sich ein bisschen umgehört, was die Scham betrifft. Was haben Sie da herausgefunden?
Also zum einen ist es so, dass Scham wirklich das ist ein grundsätzlich im Menschen angelegtes Gefühl. Das ist vollkommen egal, wo das ist. Aber je nach Kultur wird es sich natürlich unterschiedlich ausprägen. Und es ist interessant, wenn man die Studien betrachtet, wo die Bedeutsamkeit dieses Gefühls angesiedelt wird. Und auch da gibt es eben Studien. Und da ist es zum Beispiel so, dass, das ist vielleicht nicht überraschend, das können Sie sich denken, aber dass zum Beispiel im asiatischen Bereich diesem Gefühl sehr, sehr viel mehr Bedeutung beigemessen wird als bei uns. Und auch bei den Amerikanern sehr, sehr viel mehr Bedeutung beigemessen wird. Obwohl die Problematiken, die sich für einen Menschen ergeben, die gleichen sind. Aber in Asien wird das Thema sehr viel ernster genommen und auch in den USA.
Herr Paulus, eben war ja auch die Frage nach der Erziehung. Welche Rolle spielt die? Es gibt ja auch so diese Sprüche von Eltern, schämst du dich nicht zum Beispiel? Hat das einen Einfluss?
Ganz bestimmt. Also die Erziehung und das soziale Umfeld prägt natürlich, was ich für Vorstellungen und für Ideale entwickle, an denen ich mich orientieren kann, die also meine Messlatte sind. Und die zeigen auch, ob das überhaupt wichtig ist, dass man sich daran so stark orientiert. Also die Erziehung, das Umfeld hat definitiv eine ganz entscheidende Rolle bei dieser Entwicklung der Scham und auch das Empfinden von Peinlichkeit.
Vielleicht können wir da direkt Frau Marlies Ernesto aus Wismar dazu nehmen, weil Frau Ernesto, Sie können aus eigener Erfahrung berichten im Umgang mit Kindern.
Ja, na, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Ja, ich bin selber so erzogen worden, mich für alles zu schämen, was ich gemacht habe. Das ist wirklich eine Erziehungsfrage. Nicht nur das, diese Peinlichkeiten, das finde ich, bedingt sich miteinander. Ja, und aus Sicht von Kindern, da finde ich es ein bisschen unterschiedlich. Da Kinder mit Migrationshintergrund, die dieses Männlichkeitsritual haben, da finde ich, spielt das nochmal ein bisschen eine andere Rolle. Die sehen das wahrscheinlich nicht als Scham. Aber ich möchte lieber darüber sprechen, was mich selber betrifft. Und zwar dieses Schämen, wenn man das von Kindheit eingebläut gekriegt hat, dann verselbstständigt sich das. Und dann bleibt das. Und dann kommt das Fremdschämen auch dazu. Aber ich habe selber Kinder und kann Ihnen versichern, dass ich das anders gemacht habe. Und meine Kinder haben das nicht. Das ist so ein Beispiel, ich, Beispiel meine Kinder. Das ist sehr unterschiedlich. Die über Sexualität und über Beziehungen und so weiter, auch mit ihren eigenen Kindern, da sind die sehr frei im Umgang und ich selber nicht. Und das freut mich auf der einen Seite, dass ich es besser gemacht habe oder anders gemacht habe. Aber ich selber leide darunter und habe auch schon lange, viele Jahre Psychotherapie hinter mir, wo ich viel gelernt habe. Aber wie schon irgendjemand anderes von Ihren Kollegen dort sagte, manches braucht viel, 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 ganz viel Zeit und kann nur in kleinen Schritten erreicht werden. Aber ich finde, Scham hat auch einen gewissen Selbstschutz bis zu einer gewissen Grenze, wie die Angst auch. Ne? Wenn ich irgendwo reinpolter und ohne Scham und weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll, da ist schon die Vorsicht. Das ist schon bis zu einem gewissen Grad, ne? Das ist wie ein bisschen von allem.
Also wir haben ja auch über dieses Regulativ gesprochen, was die Scham dann letztlich ist. Aber wenn Sie über diese kleinen Schritte sprechen, Frau Ernesto, gab es da irgendwas jetzt, was Ihnen schon konkret geholfen hat? Also was Sie sich in diesen Situationen dann vielleicht sagen, wenn Sie die Scham überrollt mal wieder?
Ja, das ist eine gewisse Art dann von Selbstwert, den ich durch Therapien gelernt habe. Dass man das ein paar klein auseinandernimmt, darüber spricht und selber nochmal durchdenkt, rational. Das, ne? Und wenn das emotional sich dann ein bisschen verinnerlicht, wie zum Beispiel, ich gehe raus auf die Straße und dann guckt irgendwer. Früher wäre ich wie umgedreht, wäre nach Hause gegangen. Ich sage, oh Gott, das habe ich falsch gemacht. Wieso guckt denn der so? Aber heute sage ich mir, ja, vielleicht guckt er gar nicht meinetwegen. Vielleicht ist irgendwie was, eine Farbe oder irgendwas an mir, was kurz den Augenblick dazu bringt, mich anzugucken oder so. Das sind so ganz, ganz kleine Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, ich arbeite auch im Ehrenamt mit Kindern und kann das gut weitergeben. Und daraus lerne ich auch immer weiter.
Herr Paulus, was ist da Ihr Tipp, kann man vielleicht an der Stelle schon sagen? Also wenn wir jetzt über die Erziehung sprechen und man doch irgendwie das so verinnerlicht hat, dass da immer wieder die Schamglocke läutet, wie gehe ich mit der um?
Erstmal vielen Dank für diesen Anruf und dass Sie das so frei schildern und auch für Ihre Arbeit, die Sie jetzt mit den Kindern durchführen, wo Sie das weitergeben, was Sie erlebt haben und das versuchen auch anders zu machen. Das ist total bemerkenswert. Das hören ja viele Leute zu und das ist vielleicht auch eine Idee, warum wir mehr über Scham sprechen könnten. Einen richtigen Tipp habe ich wahrscheinlich nicht, der über das hinausgeht, was Sie auch schon erlebt haben. Sie sind da, haben sich ja schon intensiv mit der Sache auseinandergesetzt. Wichtig, glaube ich, ist es aber generell, sich klarzumachen, dass wenn Dinge passieren, die nicht gut sind, dass man das eben nicht an globalen, stabilen und unkontrollierbaren Dingen aufhält, sondern dass man sagt, okay, lass uns erstmal nur auf das Verhalten gucken. Lass uns nicht darauf gucken, wie du als Person bist. Am besten sagt man das auch gar nicht, sondern schau, das geht so nicht. Du hast das Verhalten gezeigt, das hat die Konsequenzen. Ich fühle mich blöd, vielleicht fühlt sich die Person blöd. Vielleicht machst du es beim nächsten Mal anders. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man sagt, Mann, bist du blöd. Geh in die Ecke und schäm dich. Dadurch adressieren wir die Person als Ganzes. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Merkmal, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Und wenn man über Sachen spricht, die nicht gut laufen, dass man das in so eine Richtung vielleicht thematisiert.
Frau Libertz, wie ist das bei Ihnen? Also bei Ihnen war das ja mit der Scham teilweise so, dass Sie nicht mal mehr zu Familienfesten gegangen sind, weil Sie sich so geschämt haben. Wie sind Sie da rausgekommen?
Also ich glaube, dass es erstmal darum geht, den Selbstwert zu stärken. Ich glaube, dass es da viele Wege gibt. Ich kann aber jetzt mal ein praktisches Beispiel geben, was mir zum Beispiel sehr geholfen hat. Vielleicht hilft das auch unseren Hörerinnen und Hörern. Eine Übung zum Beispiel, die hilft einfach, das Selbstvertrauen zu stärken und unsere eigene Integrität nicht zu beschädigen. Und mir war das sehr hilfreich. Das ist die sogenannte Stuhlübung. Die ist von Jens Korsen. Das ist auch ein sehr bekannter Therapeut und Coach. Und das hat mir sehr geholfen, einfach die Perspektive zu verändern. Also jeden Morgen sich auf einen Stuhl stellen und sich, sage ich jetzt mal, nehmen Sie sich einen Satz, ein Satz, der Ihnen gut tut oder mit dem Sie gut umgehen können. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, Tag, ich erwähle dich mit allem, was du mir zu bieten hast, Schicksal, wenn du was mit mir vorhast, ich bin schon da, ich mache mit, ich bin heute bereit. Und habe das also wirklich täglich wiederholt. Warum? Zum einen, man verändert die Perspektive, stellen Sie sich mal auf den Stuhl, das sieht wirklich anders aus. Und zum anderen, man tut etwas, man kann sich daran halten. Und gerade für Menschen, die schamanfällig sind, die werden wissen, dass man immer wieder was sucht, um sich selbst zu geißeln. Und dementsprechend hilft es eben, wenn man sich etwas Einfaches sucht, wo man sich wirklich dran halten kann. Weil das braucht 20 Sekunden und selbst wenn Sie es vergessen, irgendwann über den Tag denken Sie wieder dran. Und das stärkt, also das war für mich eine sehr, sehr sinnvolle und Übung, die mir persönlich sehr viel gebracht hat.
Also gibt es natürlich immer auch persönliche Strategien, die man dann entwickeln muss. Und Frau Ernesto, Sie haben ja gerade erzählt, dass Sie auch dran sind und eben interessanterweise auch von Kindern lernen können, die Sie umgeben. Danke, dass Sie angerufen haben.
Gerne. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Dankeschön.
Das wünschen wir Ihnen auch. Und jetzt ist Ralf Bühler aus Heidelberg dran. Er hat auch eine Frage an unsere Experten, Professor Frieda Paulus und Jessica Libertz. Guten Tag, Herr Bühler.
Guten Tag, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Bevor ich zum Punkt komme, wollte ich kurz was erwähnen. Ganz am Anfang war eine Frau, die hat mit diesem Thema Scham den Putin ins Spiel gebracht. Ich war ein bisschen verwundert, weil das, was dort passiert, hat nichts mit Scham oder sonstigem zu tun, sondern mit geopolitischen Zielen. Das wollte ich mal im Ansatz loswerden. Mhm. Jetzt ist der Punkt, wer bestimmt, wann Schamgefühl erreicht ist, wie stark es ist, wann es berechtigt ist oder nicht. Weil ich glaube auch, in meiner Definition hat Scham auch etwas mit Schuldgefühle zu tun. Ja? Und meines Erachtens nach wird es ganz klar gestreut und gesteuert durch die Politik über die Medien. Ein Beispiel, es wird immer die Werbung gemacht mit den besten Figuren, den bestaussehendsten Menschen, auch Jugendlichen. Damals war es, keine Ahnung, egal, Heidi Klum Models und so weiter. Und wenn jetzt ein Jugendlicher, ein Kind, das sieht, vielleicht nicht dem Ideal entspricht, was gezeigt wird, dann schämt es sich vielleicht und hat ein Schamgefühl. Also mein Punkt ist, ist das Schamgefühl der Kinder gegenüber erreicht, die es gilt zu schützen, ja? Oder heutzutage geht man raus, will über etwas reden, aber die Medien oder Politik zeigen was anderes und denke ich, oh nee, lieber rede ich nicht darüber, was denken denn die anderen darüber? Also ich habe jetzt nicht direkt eine Frage, sondern eine Feststellung, aber die Experten können sich ja dazu äußern. Mal ein Beispiel. Wie hoch ist das Schamgefühl unseren Kindern gegenüber? ganz berechtigte Frage heutzutage, wenn man sieht, was passiert. Zwei Beispiele und dann bin ich auch schon fertig. Mhm. Die Grünen haben damals in den 80er Jahren gefordert, Abschaffung von 176, Sex mit Kindern straffreistellen. Wie weit ist das Schamgefühl der Grünen, der Erwachsenen? Der zweite Punkt, heutzutage gehen Kinder in die Schule. Ich habe selbst drei vietnamesische Patenkinder, die leiden darunter. Und ich rede auch mit ihnen und sage, pass auf, ihr macht das, was ihr für euch am besten tut oder am besten, richtig halten tut. Wenn jetzt ein Kind in der Schule keine Maske tragen kann und einen Attest hat, muss das Kind ganz weit hinten sitzen, alleine. Also fühlt es sich isoliert und ich glaube, dann kommt das Thema Schamgefühl zum Tragen, wenn das Kind denkt, oh, warum sitze ich jetzt da hinten alleine? Soll ich vielleicht doch, dass ich dazugehöre? Also ich wünsche mir, dass die Kinder mit sowas niemals konfrontiert werden, dass die als Kind aufwachsen, dass sie nicht isoliert werden, dass sie nicht eingeschränkt werden, dass sie nicht in eine gewisse Richtung gesteuert werden. Wenn wir das schaffen, ja, dann wird das Kind stark aus der Kindheit herausgehen ins Erwachsenenleben. Und ich glaube nicht, dass es dann ein Problem mit irgendwelchen Schamgefühlen hat. So respektvoll den anderen gegenüber ist und tolerant, dass es das gar nicht erfahren muss. Negativ, da hätte ich gerne mal eine Meinung dazu gewusst, ob ich richtig oder falsch liege.
Herr Bühler, Sie haben da auch einen sehr großen Bogen gespannt und natürlich auch persönliche Beobachtungen mit einfließen lassen. Was die Masken zum Beispiel betrifft, wird jetzt in den Schulen aktuell ja gar keine Maske mehr getragen. Aber Sie haben das so beobachtet und deshalb gebe ich jetzt als erstes Frieda Paulus die Chance, darauf zu antworten.
Ja, schönen Dank für Ihren Anruf. Und natürlich ist es uns wichtig, dass man sich klar macht, dass man Kinder nicht beschämt, dass man Kinder nicht isoliert. Das ist natürlich für die Erziehung, aber auch für die Gesellschaft eine große Aufgabe. Aber man muss sich auch klar machen, dass wenn man in der Erzieherposition ist oder in der Position ist, in der man Ideale setzen kann, dass man auch Kindern nicht unnötigen Risiken aussetzt, dass sie vielleicht beschämt werden und nicht vielleicht eigene Ideen oder Ideologien auch den Kindern mitgibt, die tatsächlich problematisch sind. Denn eine Maske zu tragen hat für Kinder letztendlich keine Konsequenz, die negativ ist. Man geht aber so mit seiner eigenen Vorstellung, weil man halt so gegen das Masketragen ist, so in den Konflikt. Und den Konflikt gibt man an das Kind weiter, das den dann indirekt austragen muss. In dem Beispiel ist natürlich die Maßnahme, das Kind zu isolieren, nicht gut für das Kind. Aber man hat natürlich auch in den Personen, die sagen, was sozusagen als Ideal vielleicht richtig ist, auch eine große Verantwortung, Konflikte, die man selbst hat als Erwachsener, ausgebildeter Mensch, dass man die nicht sozusagen unreflektiert an die Kinder weitergibt. Also das ist ein wichtiger Punkt, sprechen Sie was ganz Entscheidendes an. Wir müssen uns auch darum kümmern, dass unsere Kinder nicht beschämt werden und wir sollten uns da selber vor allen Dingen auch stärker zurücknehmen.
Frau Liberts, wie ist das auch, dieses Gefühl vielleicht nicht zu passen? Das kann natürlich auf der einen Seite die Meinung sein oder aber auch vielleicht die Lebensumstände oder auch das Aussehen. Wir haben Social Media vorhin schon angesprochen, Herr Bühler hat die Medien angesprochen. Wie ist das mit der Scham und dem Vergleichen?
Ich finde, dass zumindest, was das angeht, sich eine Menge tut gerade. Das ist ja immer ganz gut zu betrachten, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Werbungen gestaltet werden. Also das finde ich zumindest, dass es einen positiven Trend gibt. Man muss ja auch mal was Positives anführen dürfen. Ich finde, dass es sehr positiv ist. Ich hatte letztens ein großes Gespräch mit Christina Bulle. Das ist die Marketingchefin von Procter & Gamble. Procter & Gamble ist eine, da gehören eben alle,
ein sehr großer, ist
ein riesiger
Konzern
genau, zu dem sehr viele Marken gehören und eben das ist der größte Anzeigenkunde in Deutschland. Also es gibt niemanden, der mehr Geld in Anzeigen
investiert.
Der mehr Geld eben investiert, genau, Entschuldigung, jetzt bin ich ja zwei Stunden, bin ich ein bisschen leer geredet gerade, der mehr Geld eben investiert und da ist eben schon deutlich mehr Diversität jetzt auch zu erkennen, ja, also dass auch die Körperformen okay sind, dass die Hautfarben okay sind und ich glaube, das ist eben ein wichtiger Punkt, dass man eben auch für die Zukunft den Kindern da eben auch durch die Gesellschaft ein bisschen mehr Toleranz mitgibt, denn das finde ich persönlich ist ein großer Schritt, also einfach zu sagen, hey, es ist okay, ja, man sieht jetzt auch einfach andere Hautfarben, andere Körperformen, genommen und die dann auch alle in Ordnung sind. Ja, sie sehen auch mittlerweile, wenn sie auch bei einem Online-Retailer reingehen, Adidas macht das zum Beispiel, dann haben sie ganz verschiedene Körperformen von Frauen, von Männern, die da auftauchen. Und das ist, finde ich, zum Beispiel wirklich, was jetzt dieses klassische Body-Shaming betrifft, ein Schritt in die absolut richtige Richtung. Dass da auch kommerzielle Hintergründe sind, ist natürlich klar. Ja, weil irgendwann können sie die Sachen einfach nicht mehr verkaufen, wenn es nur darum geht, dass die alle eine XXS-Kleiderstange sind.
Bodyshaming natürlich auch so ein modernes Phänomen in Anführungsstrichen oder was dann eben nochmal durch das Netz befeuert wird. Wir sind jetzt leider schon fast am Ende der Sendung. Ein ganz wichtiger Aspekt, der noch nicht wirklich angesprochen worden ist und wo wir vielleicht die letzte Minute dafür nutzen könnten. Herr Paulus, es ist auch schon deshalb sehr wichtig, sich mit der Scham auseinanderzusetzen, weil es tatsächlich auch gesundheitliche Konsequenzen haben kann, weil manche Leute aufgrund ihrer Scham zum Beispiel keine Vorsorge betreiben.
Absolut. Das Interessante ist, dass viel Forschung betrieben wurde in den 80ern und auch schon davor, die sich damit auseinandergesetzt hat, was Peinlichkeit und die Idee, sich peinlich berührt zu fühlen in der Öffentlichkeit, für Konsequenzen hat. Damals zum Beispiel mit dem Erwerb von Verhütungsmitteln, dass Menschen, die gedacht haben, okay, das ist mir peinlich, bei einer Apothekerin irgendwie ein Kondom oder die Pille zu kaufen, das dann auch seltener gemacht haben und in der Konsequenz dann häufiger vielleicht auch ungewollt schwanger wurden oder auch im höheren Risiko für HIV ausgesetzt waren. Und auch für Vorsorgeuntersuchungen heute, man kann sich vorstellen, das wurde auch vorhin schon mal thematisiert, viele dieser medizinischen Eingriffe, da gibt man was von sich privat preis, was man nicht preisgeben möchte. Und wenn jetzt jemand vielleicht eine Vergrößerung im Hoden spürt, der geht dann nicht so gerne zum Arzt oder zu einer Ärztin, weil sie vielleicht diesen Moment peinlich findet. Aber wenn sie das hinauszögert und das vielleicht 2-3 Wochen später macht als eine Person, die keine Peinlichkeit empfindet, dann hat sie natürlich einen schlechteren Outcome. Also Peinlichkeit und Scham in Vorsorgekontexten, auch wenn es um den Körper geht oder vielleicht auch irgendwie bloßgestellt zu werden, wenn man Produkte kauft, das hat Konsequenzen. Und deshalb ist es auch wichtig, darüber zu reden und vielleicht auch die Scham und die Peinlichkeit zu nehmen, klar zu machen, es ist egal, wie du aussiehst, du kannst kommen, wie du möchtest und Verständnis zu haben.
Und unser Appell nochmal an Sie, setzen Sie sich mit der Scham auseinander, mit Ihrer persönlichen Scham. Wir haben heute Vormittag einen kleinen Anfang gemacht und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Jessica Libberts und bei Professor Frieda Paulus.
Ja, herzlichen Dank auch. Schönes Wochenende.
Vielen herzlichen Dank, ein schönes Wochenende und Sie sind toll, so wie Sie sind.
Das lassen wir auf jeden Fall jetzt auch nochmal stehen am Ende.